Wow, wir haben mittlerweile die 197. Off-the-Path-Podcast-Folge. Noch 3 Folgen und wir haben die 200 reguläre Interviewfolgen veröffentlicht. Verrückt und auf jeden Fall ein Riesenmeilenstein. Insgesamt haben wir mit der heutigen Veröffentlichung sogar 263 Folgen im Podcast, darunter fast 30 Abenteuerhappen von Lin und mir und ein paar mittendrin Folgen. Und damit vielen Dank, wenn ihr wirklich alle Folgen gehört habt. Ihr habt viele Stunden mit mir verbracht. Keine Ahnung, wie das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine lange Zeit ist. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge über den Kaukasus. Der Kaukasus erstreckt sich über 1100 Meter vom Schwarzen zum Kaspischen Meer. Unser Gast heute ist Anna Zirner. Anna folgt ihrem Traum und durchquert den großen Kaukasus auf der georgischen Seite. Die Reise läuft nicht ganz nach Plan. Die größte Anpassung findet vermutlich innerhalb von Anna statt, denn ganz anders als geplant startet sie ihre Reise zu zweit, denn sie ist schwanger. Was dieser Umstand mit der Reise macht und wie sie ihre Reise an die neuen Gegebenheiten anpassen muss, erfahrt ihr in dieser spannenden Folge. Ihr Buch Wilde Berge, Weites Land ist im Malik Verlag erschienen. Ich habe es euch in den Shownotes einmal verlinkt, dort findet ihr auch einige Verweise zu Annas Kanälen. An dieser Stelle auch einmal wieder unser Hinweis auf unser Patreon, da in letzter Zeit auch einige neue Hörer dazugekommen sind. Auf Patreon könnt ihr uns, unsere Arbeit und unseren Podcast direkt unterstützen. Ihr bekommt dort Bildmaterial zu unseren Folgen, jede Folge 1 bis 2 Tage früher und alle Folgen ohne Werbung. Ab 3 Euro seid ihr dabei und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn unser Supporters Club etwas größer wird. Ihr findet ihn unter patreon.com/offthepath. Und nun ganz viel Spaß mit Anna und dem Kaukasus. Hallo Anna.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir Zeit finden, über dein neuestes Projekt zu sprechen. Ich hoffe, dir geht's gut?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe gut geschlafen. Und du?
Das ist toll. Auch sehr gut geschlafen. Ich freue mich sehr, mit dir heute über, wie gesagt, dein neuestes Projekt zu sprechen, über dein neues Buch, was du letzte Woche herausgebracht hast. Heute ist Montag, letzte Woche hast du es herausgebracht. Wilde Berge, weites Land, von Ost nach West durch den Kaukasus. Und der Kaukasus, habe ich schon mal gehört. Bin ich noch nie gewesen. Es ist ein sehr spannendes Buch geworden. Du bist durch Georgien gereist und die allererste Frage, die mich eigentlich immer stellt, wenn ich solche Gespräche führe, ist, wie bist du auf diese Idee gekommen? Denn deine vorherigen Projekte waren ganz weit weg davon entfernt.
Ja, die waren ganz weit weg, aber wenn man sie sich ein bisschen genauer anschaut, oder für mich zumindest, ist es eigentlich so eine relativ logische Konsequenz, irgendwann in den Kaukasus zu gehen. Ich habe nämlich 2017 ja die Alpen überquert von Ost nach West, übrigens meine Lieblingsrichtung, wie man gleich feststellen wird. Das heißt, ich war da noch in ziemlich strukturiertem Gelände unterwegs, also infrastrukturell erschlossenem Gelände mit vielen Hütten. Dann habe ich im Jahr drauf die Pyrenäen durchquert von Ost nach West, also vom Mittelmeer zum Atlantik. Da ist schon wesentlich weniger Hütten unterwegs aufzufinden. Dann bin ich im Jahr drauf, also 2019 war das dann, habe ich den Colorado River begleitet, also eine völlig andere Tour gemacht. Ich bin nämlich von den Bergen auf den Fluss gewechselt und bin mit einem Packraft vom Ursprung in den Rocky Mountains bis ans Meer in Mexiko gefahren. Auch darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und dann war irgendwie so das, was so hängen geblieben war von diesen Touren, war wild. Also Wildnis, wirklich so möglichst wenig menschlich erschlossene Wildnis ist eigentlich das, was mich am allermeisten reizt und wo es mir am besten geht und wo ich einfach glücklich bin. Und dann guckt man halt mal so auf die Karte und fragt sich, wo ist eigentlich mal so ein Gebirge, was wieder so richtig wild ist? Weil, dass ich jetzt nicht noch so eine Flusstour machen wollte, das war mir klar, ich fand das toll, aber ich bin einfach ein Kind der Berge und ich wollte zurück in die Berge.
Du bist in den Bergen aufgewachsen, du hast dein ganzes Leben quasi in den Bergen verbracht.
Ja, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe tatsächlich sehr viel Zeit meines Lebens in Großstädten verbracht. Ich habe in Berlin gelebt und in New York gelebt und in Madrid gelebt und so. Aber mich hat es immer wieder zurückgezogen in die Berge, wo ich aufgewachsen bin. Und ich war zumindest im Winter immer viel da, so zum Skifahren, Snowboarden. Und im Sommer dann irgendwie zum Wandern, später Hochtouren gehen, irgendwann auch klettern und so. Also das war schon die Berge, denen war ich immer sehr, sehr verbunden. Aber dass sie wirklich so beruflich zu meinem Lebensmittelpunkt geworden sind, das ist eigentlich erst seit 2018.
Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, also Georgien und der Kaukasus wird es?
Naja, ich habe da so eine relativ naive, aber sehr schöne Herangehensweise, finde ich. Ich gucke einfach auf Karten und schaue, okay, wo ist, oder auf dem Globus erstmal einfach auch, wo ist hier eigentlich nochmal so ein richtig großes Gebirge? Und da sticht der Kaukasus relativ schnell raus, auch weil der so eine wahnsinnig spannende Lage hat. Also der spannt sich ja auf zwischen dem Kaspischen Meer und dem Schwarzen Meer. Und vor allem ist er wie so eine riesig hohe Grenze zwischen den Kulturen, kann man sagen. Weil wir haben im Norden ist Russland mit allem, was dazugehört. Im Süden kann man sagen, ist Europa so. Also da geht es dann Richtung Türkei und so weiter. Und Georgien empfinde ich irgendwie schon auch deutlich als einen Teil von Europa. Und im Osten ist dann der ganze asiatische Raum. Und der Kaukasus ist wie so ein Bollwerk zwischen diesen ganzen, ja, unterschiedlichen Einflüssen. Und das ist halt an sich schon mal super spannend, wenn man das allein schon auf dem Globus sieht. Und dann fängt man halt an, so planungsmäßig rein zu zoomen und zoomt sich immer mehr ins Detail und dann wird es immer mehr Arbeit.
Es wurde extrem viel Arbeit, weil es gar nicht so einfach ist, da die richtige Route zu finden, weil halt eben ja so viele Regionen und Länder, man könnte sagen, Anspruch erheben. Obwohl sie ihn nicht richtig haben. Wie bist du an diese ganze Sache herangegangen?
Naja, also erstmal, klar, muss man sich so ein bisschen so einen Kontext verschaffen, davon, was da die historische und territoriale Situation ist. Der Kaukasus ist ein Gebirge, was wirklich zwischen den Interessen der Großmächte zerrieben wird, also die Bevölkerung in diesem Gebirge. Und es ist ein unglaubliches Vielvölkergebiet. Also da werden über 60 unterschiedliche Sprachen gesprochen zum Beispiel, die untereinander nicht verständlich sind. Das ist das dichteste Konglomerat an verschiedenen Sprachen. So. Und natürlich, also erstmal muss ich mir darüber so ein bisschen Überblick verschaffen. Und dann war ich sehr schnell an einem ganz konkreten und praktischen Hindernis, nämlich, dass es extrem wenig gutes Kartenmaterial gibt über den Kaukasus, also vom Kaukasus. Und ja, also schließlich landete ich dann irgendwie mit so russischen Militärkarten und Google Earth und so ein paar mehr schlecht als recht gemachten Karten und habe da so angefangen, diese Planung dann zu machen. Und ja, also das, was für mich auch recht neu war, aber nicht ganz neu, war eben eine Route zu entwerfen, die wirklich über große Strecken völlig abseits von Wegen stattfindet. Das, was ich dann am Ende gemacht habe, muss man hier schon dazu sagen, die Route, die ich am Ende gemacht habe, ist sehr viel nachwanderbarer als diese ursprüngliche Route. Aber ja, da lag ja noch eine ganze Menge dazwischen.
Wollte ich gerade sagen, also ich meine, aus dem eigentlichen Plan, das, was du dir so ausgemalt hattest, wahrscheinlich am Anfang, ist was ganz anderes geworden. Das heißt nicht, dass es schlechter ist, weil es liest sich sehr gut. Und man merkt auch, dass du halt auch Spaß gehabt hast. Aber es sind halt auch viele Ups und Downs dabei gewesen. Ja. Du hast dir viel Hilfe vor Ort über das Internet geholt. Ich erinnere mich an die ersten Seiten im Buch, dass du dich als erstes mit zwei Herrschaften getroffen hast, die dir so ein bisschen geholfen haben, dieses Land so ein bisschen aufzubröseln.
Ja, das ist super wichtig. Also überhaupt, dass man einfach immer, gerade wenn man irgendwo fern wegfährt, wo man jetzt noch kein direktes Wissen von der Region hat, dass man sich halt Wissen von Menschen vor Ort holt. Und ich hatte da zwei fantastische Partner von Climbing Georgia. Das ist sind Bergführer, die in Tiflis angesiedelt sind und die sich aber fantastisch auskennen in den Bergen, die auch ja nach internationalem Standard zertifiziert sind, was ja auch immer so ein bisschen eine Frage ist, dass man irgendwie halt dann an Leute gerät, die nicht nur sagen, dass sie sich auskennen, sondern die sich tatsächlich auskennen, auch technisch gesehen, also die auch technisch einschätzen können, ist das machbar, was ich davor habe oder nicht. Und mit denen bin ich meine Route durchgegangen und die haben da mir an vielen Stellen geholfen und haben mich auch wieder nochmal mit Leuten in Verbindung gesetzt, die Kartenmaterial hatten, an dem sie noch gearbeitet haben, was aber ja für mich halt super hilfreich war, weil das ich dadurch an noch nicht veröffentlichtes Material gekommen bin, zum Beispiel.
Mhm. Wir können ja schon mal die Katze aus dem Sack lassen, weil sie eigentlich relativ wichtig für die weitere Geschichte ist. Als du deine Reise geplant hast und die Idee gehabt hast, da warst du ja noch nicht schwanger. Und im Laufe der Zeit wurdest du zu zwei Seelen, wie man in Georgisch, glaube ich, sagt. Ist das richtig? Ist das, habe ich das jetzt richtig in dem Kontext gebracht?
Zwei, man sagt, also das Wort für schwanger auf Georgisch ist zweiselig. Finde ich sehr schön.
Genau. So. Und das hat einfach sehr, sehr viel durcheinander gebracht in deiner Reise. Wie bist du damit umgegangen?
Naja, es war ja so, dass ich, es war etwa 3 Wochen vor meiner geplanten Abreise und da fiel eben dieser Schwangerschaftstest war da auf einmal positiv. Und ich habe mich zwar einerseits wahnsinnig darüber gefreut, aber es war überhaupt nicht geplant und jetzt schon so, dass ich mir das irgendwann so in der nächsten Zeit vorstellen konnte, aber in dem Moment überhaupt nicht geplant. Natürlich, weil ich mich wahnsinnig auf diese Expedition gefreut hatte, die ich ja auch schon einmal Corona-bedingt verschoben habe um ein Jahr und so. Also deswegen, es war einerseits eine riesige Freude und andererseits war ich auch ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, wie soll denn das jetzt gehen? Und es war dann glücklicherweise trotzdem relativ schnell klar, dank meiner großartigen Frauenärztin, die halt einfach mir vertraut hat und gesagt hat, so, hey, Sie wissen schon, was Sie machen, machen Sie das doch. Trotzdem, so, müssen Sie halt was ändern, aber warum nicht? Also Sie sind ja, so dieser blöde Satz, Sie sind ja nicht krank, hat sie nicht gesagt, aber das war tatsächlich so ein Satz, der mich sehr viel genervt hat in der Folge, dieser Satz, ich habe das zu mir gesagt, ich bin ja nicht krank, nur schwanger, weil dieses nur ist einfach eine absolut krasse Untertreibung. Schwanger sein ist einfach eine Wahnsinnsveränderung. Und das war mir nicht so ganz klar, muss ich sagen. Und trotzdem, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe halt viele Veränderungen an der Route gemacht. Ich habe viel von der Höhe weggelassen. Ich habe wahnsinnig viel darüber recherchiert und versucht rauszufinden, was Schwangerschaft und Höhe, wie das kompatibel ist, weil der Kaukasus insgesamt ein sehr hohes Gebirge ist. Und auch meine mittlere Höhe, auf der ich unterwegs gewesen wäre, war meistens um 3000 oder über 3000 Metern. Und ich wäre eigentlich auch bis über 5000 Meter hoch unterwegs gewesen. Und da wurde mir dann auch relativ schnell klar, dass ich diese Gipfel zumindest mal nicht machen kann. Und im Laufe der Tour selber habe ich auch die Route immer wieder weiter anpassen müssen. Ich glaube nicht, dass es der Tour an sich geschadet hat, weil das natürlich auch eine völlig andere Art ist, so eine Tour zu erleben, nicht nur schwanger, sondern es war einfach eine andere Tour. Ich war auf Routen unterwegs und das ist vielleicht was fürs Buch sogar ganz schön ist, die nicht weniger schön sind als meine ursprünglich geplante Route, weil der Kaukasus ist einfach unfassbar schön, aber die halt auf einer niedrigeren Ebene verlaufen sind. Und dadurch, und das ist vielleicht das Gute daran, sind sie natürlich auch sehr viel nachwanderbarer, wenn man möchte.
Hm. Also die Bilder, die ich gesehen habe, die sind wirklich wunderschön. Es ist ein sehr wildes und ein sehr ursprüngliches Land von dem, was ich gesehen habe. Ich habe es leider noch nicht hierhin geschafft, aber ich habe sehr viele gute Dinge von Georgien und von den Georgiern gehört. Und ich glaube, dein allererstes, im Buch ist das Paradies auf Erden. Weil sie halt eben so entspannt und so feierlich und so gut gelaunt sind, waren sie nicht dabei, als die Länder verteilt worden sind. Und ich möchte gar nicht zu sehr in da reingehen. Dafür gibt's das Buch. Aber es ist sehr toll geschrieben und es bringt so den Charakter dieser Menschen rüber.
Ja, das ist wirklich das, was so unglaublich viel Spaß macht, schon beim Ankommen in Georgien, dass man halt irgendwie in so eine total andere, ich habe das Gefühl, man kommt so in so einen anderen Lifestyle, der sehr erholsam ist für so gestresste Deutsche wie uns, weil Die Georgier sind einfach tiefenentspannt. Da ist es irgendwie so, da gibt's viele Sachen, die wir irgendwie wichtig finden, die dort nicht so wichtig sind, was sehr erholsam sein kann. Also so diese ganze Zeitsache, irgendwie wann macht man was und wie wichtig ist es und so. Und auch der Umgang mit irgendwelchen Problemen. Ich meine, dieses Land hat unfassbar viele Probleme und die haben einfach über die Jahre einen ganz guten Umgang gefunden, der natürlich nicht immer produktiv und zielführend ist und den man auch an vielen Stellen kritisieren kann, wie das so oft ist. Aber sie sind einfach so, dass sie zum Beispiel sagen so, naja, wenn da so ein Problem ist, dann warten wir erstmal. Vielleicht löst sich das ja auch von ganz alleine.
Hm. Aber ich muss sagen, dass ich der richtigen Stelle dann aber doch die Ernsthaftigkeit der Sache sich bewusst sind. Ich muss da jetzt zum Beispiel dran denken, als du die Wilderer begegnet bist, das wurde dann sehr ernst genommen.
Ja, absolut. Also natürlich, es ist ja auch immer so, wenn man über die Georgier spricht, ja, die sind ja alle sehr unterschiedlich, genauso wie bei uns. Das gibt's ja auch nicht. Und natürlich, also jetzt gerade im Nationalpark in der ersten Etappe bin ich eben Wilderern begegnet. Ich hatte gehört, dass Wilderer ein großes Problem sind in diesem Nationalpark. Und mir war dann, als ich diesen zwei düsteren Gestalten begegnet bin, sofort klar, dass das welche sein müssen. Und ich habe das dann, als ich wieder Handynetz hatte, eben gemeldet. Und natürlich, da sind die sehr, sehr, das haben die sehr ernst genommen und haben sehr sofort reagiert darauf. Und da war dann so eine richtige, sie haben es Razzia genannt, als ich dann unten ankam, war da irgendwie Militär, Polizei, alles Mögliche unterwegs.
Ja, sie wurden auch gefasst, aber weißt du, ich glaube, da bist du im Buch nicht drauf eingegangen, was daraus geworden ist?
Ja, es ist so ein bisschen tragisch, aber das, was ich im Buch, glaube ich, auch schon angedeutet habe, ist auch tatsächlich passiert. Die wurden kamen zwar vor Gericht, aber mangels Beweisen sind sie nicht verurteilt worden. Und das heißt, dass sie wahrscheinlich einfach wieder unterwegs sein werden. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil ich habe sie zwar mit Waffen gesehen, aber ich habe sie ja nicht mit einem erlegten Tier gesehen. Und die sind natürlich wahnsinnig geschickt, wie die das machen. Und ja, es ist wirklich ein Problem, weil es da gibt's halt noch ein paar Tiere, die auch teilweise vom Aussterben bedroht sind. Und es ist halt ein Nationalpark, die sind ja dafür da, dass dort die Tiere bewahrt werden können. Und es ist aber ganz fantastisch, was dieser Nationalpark beispielsweise macht, um den Leuten, auch eben ehemaligen Wilderern, das näher zu bringen, dass es sich durchaus lohnen kann, wenn man zum Beispiel, und da haben sie einige ehemalige Wilderer, Touristenführungen übernimmt, weil diese Wilderer kennen sich ja auch fantastisch gut aus in dieser Region. Und wenn die das dann übernehmen und dann durch die Augen der Touristen und Touristinnen sehen, wie schön das dort ist und deren Begeisterung sehen, dass sie dann darüber, oder das ist so ein bisschen die Idee, dass sie darüber dann merken, hey, das ist nicht nur lukrativ für uns und lukrativer als die Wilderei, sondern wir verstehen auch, warum es sich lohnt, hier ein bisschen vorsichtig mit der Umwelt umzugehen.
Ja, ja, ich finde das eigentlich total ein sehr guter Ansatz. Das ist ja, in Georgien ist das angekommen, in Afrika wird das auch sehr viel gemacht, dass halt eben ehemalige Wilderer zu Rangern ausgebildet werden und dadurch halt sie halt diese Nachricht an ihre Leute auch ein bisschen weiterbringen, denen zeigen, hey, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Elefanten erschießen, dann bringt uns das vielleicht so und so viel Euro oder Dollar und Fleisch, aber wenn wir ihn schützen, bringt er durch Tourismus halt so viel mehr.
Genau, ja.
Und das ist halt eben die Aufgabe, die es da gilt, irgendwie so rüberzubringen und die Leute halt zu erziehen. Wir sprechen vom Lago Deci Nationalpark.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wie wird es ausgesprochen?
Lago Deci einfach.
Lago Deci, also CH wird K ausgesprochen.
Ja.
Das finde ich auch immer so interessant, wenn man solche Sachen liest und sich dann so im Kopf so selber reimt, wie es ausgesprochen wird und dann am Ende falsch ist.
Es war auch beim Buch eine große Herausforderung, die Schreibweisen, weil natürlich, also das sind ja alles Wörter, die auf Georgisch geschrieben sind, in der georgischen Schrift. Das heißt, die lassen sich nicht einfach mit lateinischen Buchstaben schreiben und man muss sich dann so ein bisschen überlegen, welche Schreibweise man wählt, weil es einfach x-tausend verschiedene Schreibweisen gibt. Also Lago Deci habe ich immer geschrieben mit KH und dann haben wir uns aber irgendwann im Buch dafür entschieden, dass wir die deutsche Schreibweise eigentlich nehmen und die ist halt oft dann CH. Aber es ist so, ja, die deutsche Schreibweise gibt's natürlich eigentlich so auch nicht und so. Und das ist auch eine ganz, ganz lustige Herausforderung, wenn man in Georgien ist. Man sollte sich nicht, also auf Google Earth sollte man sich, Google Maps sollte man sich sowieso nicht verlassen, auf gar keinen Fall in Georgien. Aber man sollte auch bei den Schreibweisen immer mal versuchen, das so laut auszusprechen, was auf irgendeinem Schild steht. Weil es könnte sein, dass es das ist, was man eigentlich sucht, nur dass es ganz anders geschrieben ist.
Ja. Ja, sowas kenne ich aus auch aus anderen Ländern von Reisen. Das ist ganz interessant. Du, in diesem Lago Deci-Nationalpark hast du ja das erste Mal ist deine Wanderung angefangen und du hast mehrmals angesetzt.
Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Gewitter erlebt wie dort. Und das ging einfach wirklich über Tage. Also es ging über Tage und es war so unfassbar wütend. Dieses Gewitter, dass man wirklich irgendwie immer dachte so, okay, stopp, ich bleib schon zu Hause, ja, alles gut. man hatte wirklich das Gefühl, da grollt Zeus persönlich. Und ich habe es immer wieder versucht, in so kleinen Pausen aufzubrechen und wurde dann immer wieder nach Hause gepeitscht, also zurückgepeitscht in das Gästehaus, in dem ich da war, in Lago Deci, in dem Ort. Und ja, irgendwann bin ich dann gestartet und ab da war es dann ein bisschen besser. Aber es war eine ganz gute erste Lektion, mal zu kapieren, so hey, diese Berge sind nicht nur höher und wilder, sondern auch das Wetter ist echt eine andere Kategorie.
Ja, du bist ja schon viel auf der Welt gereist und ich finde das immer sehr interessant. Also wenn man jetzt mal so Stürme in Deutschland nimmt, außer halt wirklich diese richtig krassen Orkanstürme, die wir immer mehr haben durch die Klimaerwärmung. Ja. Aber Stürme in Deutschland sind eigentlich was relativ Sanftes. Und so ein Gewitter in den Bergen ist eigentlich also ich habe in Garmisch-Partenkirchen 4 Jahre gelebt und ich habe in Berchtesgadener Land gelebt. Die sind natürlich auch krass, aber ich habe das Gefühl, dass sie dort oder im Ausland nochmal irgendwie was komplett anderes sind. Also jetzt zum Beispiel hier auf Mallorca, auf der Mittelmeerinsel, sind die nochmal viel extremer durch dieses raue Meer, durch diese Temperaturschwankungen, irgendwie was ganz anderes. Und das, was ich gelesen habe von deinem Gewitter, das ist irgendwie ein bisschen krasser als das, was bei euch in den Bergen ist. Schimpfst du mir dazu ja, oder siehst du das anders?
Nee, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe wirklich noch nie ein Gewitter erlebt, was so heftig war wie dort. Und auch so wahnsinnige Blitze, die so lang sind und so hell, also wirklich so lange am Himmel stehen bleiben und Donner, die einfach nicht aufhören und wo man wirklich das Gefühl hat, es wird das ganze Mark im Rücken wird erschüttert dadurch. Also es war richtig, ja, krass, wirklich krass.
Ja. Also ich bin jetzt nach 20 Jahren wieder zurück auf Mallorca und ich habe in den letzten 20 Jahren kein so ein Gewitter erlebt, wie ich es letzte Woche hier auf der Insel erlebt habe. Und deswegen musste ich so dran denken, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja, das ist einfach echt krass manchmal. Also in Deutschland gibt es einfach nicht solche krassen Gewitter, wie wir sie hier gehabt haben. Ja. Du bist dann in diesem Nationalpark, du bist ja hochgestiegen, also nachdem es nicht ganz geklappt hat, bist du dann irgendwann losgelaufen, bist auf deine erste Hütte und dann hast du aber das allererste Mal so gemerkt, was es bedeutet, schwanger zu sein und solche Wanderungen zu machen, denn du konntest gar nicht so lange da bleiben.
Ja, ich glaube, das, was du meinst, ist, ich könnte auf einer bestimmten Höhe nicht so lange bleiben. Also ich habe versucht, mich langsam zu akklimatisieren, was ja dieser Prozess ist, wo man immer mal wieder ein paar hundert Meter hochsteigt und dann wieder weiter unten übernachtet. Climb high, sleep low heißt das, also wo man einfach versucht, den Körper langsam an die veränderten Sauerstoffbedingungen heranzuführen. Und das habe ich, darum habe ich mich bemüht in den ersten Tagen und habe halt immer, vielleicht ganz kurz, der Hintergrund davon ist, dass ein Mensch kommt ganz gut, also ein erwachsener Mensch kommt ganz gut damit klar, wenn zwischenzeitlich mal der Sauerstoffgehalt ein bisschen niedriger ist, ein ungeborenes Kind nicht. Und das merkt man nicht, ob das ungeborene Kind zu wenig Sauerstoffversorgung hat. Und das ist halt die primäre Sorge gewesen für mich auf dieser Tour. Natürlich dafür Sorge zu tragen und das Verantwortungsbewusstsein wahrzunehmen dafür, dass dieses Kind nicht zu wenig Sauerstoff bekommt. Selbst wenn das für mich jetzt mein eigenes System, das erstmal gar nicht so relevant gewesen wäre, zwischendrin mal ein bisschen weniger zu haben. Genau. Und in diesen ersten Tagen gab es eben eine Situation, wo mein Pulsoximeter, also das ist das Ding, so ein kleines Ding, was man sich an den Finger steckt, mit dem man den Blutsauerstoff messen kann, nicht mehr funktioniert hat. Und als es dann wieder funktioniert hat, hat es mir einen zu geringen Sauerstoffgehalt angezeigt. Und dann war halt klar, ich muss jetzt sofort abbrechen und muss sofort ins Tal. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja, wir sprechen jetzt, das ist jetzt die Szene, wo du eigentlich dann schon auf dem Pferd unterwegs warst, ne? Und dann absteigen musstest. Und daran merkt man, auf dem Pferd, hä, wieso? Erst wandern, wurde dann reiten und das hat sich halt auch so ein bisschen durch diese Reise gezogen, dass du immer mal wieder gewechselt hast, weil du gemerkt hast, 2600 Meter, das ist so meine Grenze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo ich halt noch komfortabel unterwegs sein kann.
Ja, jetzt verstehe ich auch, was du meintest. Ja, also es war tatsächlich irgendwie so eine Entscheidung, die dann relativ natürlich für mich getroffen wurde, dass ich ab und zu mal mich von einem Pferd tragen lasse. Pferde sind im Kaukasus so das Nummer eins Transportmittel, weil es da keine passierbaren Straßen gibt über große Strecken und man begegnet auch immer wieder Menschen mit Pferden, die alles Mögliche damit transportieren. Und so habe auch ich mich dann teilweise transportieren lassen, mich oder auch meinen Rucksack, je nachdem, weil es mir halt alles natürlich wahnsinnig erleichtert hat. Und das war auch sowas, das hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf als so den Plan C oder D, wenn ich es nicht mehr schaffe. Und es ging dann aber tatsächlich relativ schnell, dass ich Plan A und B über Bord geworfen habe und bei denen war, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich konnte zwar schon noch unterwegs sein, aber ich war einfach sehr langsam und ich hätte in diesem Tempo, in diesem gesunden Tempo und für mich richtigen Tempo hätte ich halt sehr, sehr viel länger gebraucht.
Ja, also ich kenne es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man alleine ist und auf zwei Menschen achten muss, dass das ziemlich anstrengend ist, wenn man es nicht kennt.
Es ist auch schön, aber es ist eben auch so eine völlig neue Situation. Also ich war vorher noch nie schwanger und man hat sowieso so viel Neues, was im Körper passiert und das ist dann halt, ja, einfach eine große Sache, die sich verändert. Aber ich will auch gar nicht, also habe ich auch im Buch mich bemüht, ich will auch eigentlich gar nicht, dass es jetzt ein Buch ist über Schwanger am Berg unterwegs sein und hoffe, dass es auch nicht ist. Das ist natürlich ein Faktor, der meine Reise verändert hat und der da einen großen Einschnitt bedeutet hat, aber trotzdem war ich im Kaukasus unterwegs und habe davon sehr viel mitnehmen können.
Ja, kurz zur Ausrüstung, die du dabei hattest, weil was ich sehr cool fand, ist, dass du das Garmin InReach dabei hattest, weil du halt in sehr abgelegenen Teilen unterwegs warst. Das ist schon eine große Hilfe, ne?
Ja, absolut. Also ich habe das ja auf einer anderen Tour auch schon einmal verwendet und da hat es mir, glaube ich, wirklich das Leben gerettet. Das ist was jetzt in den Alpen wäre man damit sehr overequipped, aber es gibt halt einfach viele Gebirge, die oder auch andere Wildnisregionen, die halt einfach so ab vom Schuss sind, dass man damit sich die Kommunikation halt entschieden erleichtert. Und ich hatte es dabei, ich habe es auf dieser Tour nicht nutzen müssen, glücklicherweise.
Ja. Das ist immer gut, wenn man es nicht nutzen muss. Aber wenn man es kann.
Nein, also ich habe ja dieses InReach Mini, das ist wirklich winzig klein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie so ein Riesenklotz im Gepäck ist, wo man dann denkt, boah, ja, nee, bevor ich das jetzt mitnehme. Da muss man bei so einem kleinen Teil dann nicht so lange drüber nachdenken. Und das Ding ist halt auch, wenn man es braucht, dann ist es einem völlig egal, wie groß oder klein dieses Ding ist. Dann will man es einfach nur haben.
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass du damit aber doch eine SMS verschickt hast.
Ich habe eine SMS, man kann damit dann übers Handy, das verbindet sich mit Bluetooth mit dem Handy und man kann dann auf dem Handy tippen und die Nachricht wird aber über Satellit, über dieses kleine Gerät verschickt. Das ist auch nicht ganz billig, aber das war so eine Situation, wo ich nicht weiter wusste und meinem Freund eine Nachricht geschrieben habe. Und es war im Nachhinein eigentlich recht unnötig, weil ich ihn damit irgendwie mit in eine Sorge mit einbezogen habe. Zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich auch schon eine Entscheidung getroffen hatte. Aber ich glaube, für mich war das einfach so eine mentale Unterstützung in dem Moment, zu wissen,
geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja, genau. Und ich glaube, er hat es dann schon auch verstanden, dass das so ist und seine sehr entschiedene Antwort, also das war dieser Fall, wo ich noch in der Höhe war und dann entschieden habe, abzubrechen. Seine sehr entschiedene Antwort darauf, du bist schwanger, geh runter, hat mir einfach auch nochmal so einen Schubs gegeben, dass die Entscheidung, die ich da getroffen hatte, wirklich richtig ist und dass es gut ist, da jetzt abzubrechen in dem Moment. Also ja. Abzubrechen, ich bin ja nur an dem Tag dann ins Tal, habe mich erholt und bin dann wieder los.
Genau. Nochmal ganz kurz zur Ausrüstung. Wir haben jetzt viel über das InReach gesprochen. Du hast kein Zelt dabei gehabt. Martin hatte später ein Zelt dabei. Du hast aber einen großen, fetten Schlafsack dabei gehabt zum Bivakieren, weil du viel draußen geschlafen hast.
Genau, also eigentlich versuche ich ja auf meinen Touren fast nur draußen zu schlafen. Das war jetzt hier auch nicht ganz so, weil das hatte jetzt gar nicht so viel mit der Schwangerschaft zu tun, sondern es ist einfach in Georgien so, dass wenn man in Dörfer kommt, wo es so Gästehäuser gibt, dann ist es eine total bereichernde Möglichkeit, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen und da wirklich viel zu lernen, auch über die Kultur, in so einem Gästehaus zu übernachten, weil die sind immer ganz persönlich und ganz privat, wo man da schläft, und das ist super spannend. Aber ja, Ausrüstung, also klar, einen fetten Schlafsack, weil es schon auch teilweise noch Minusgrade hat dann in der Höhe, und ich hatte auch ein Tarp dabei, ein selbstgenähtes Tarp, was, ja, ich bin da ein bisschen stolz drauf, weil es ist, glaube ich, das leichteste komplett aufbaubare Tarp mit Ösen auf dem Markt, weil ich mir das selber gemacht habe aus dem Material, was das kann. Und das hatte ich auch ein paar Mal im Einsatz und das hat auch echt ganz gut funktioniert. Also das ist halt so, ich nehme mir eben kein Zelt mit, weil mir das einfach zu schwer ist. Und dieses Tarp, ich müsste jetzt nochmal nachrechnen, aber ich glaube, das hat irgendwie inklusive Heringen und allem sowas wie 400 Gramm gewogen oder so.
Das ist wirklich sehr wenig. Du bist ja auch unglaublich nachhaltig. Also Nachhaltigkeit ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du bist nach Georgien nicht, wie ich würde sagen, 99% der anderen Menschen, die sowas Ähnliches vorhaben, also du bist nicht geflogen, sondern du bist mit Bus und Bahn bis nach Tiflis gereist und hast versucht, diese Reise halt auch wirklich so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
Ja, das ist für mich irgendwie so ein relativ natürlicher Teil dessen, wie ich gerne unterwegs bin. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich nicht gerne fliege, weil ich einfach meinen Anteil am menschlich gemachten Klimawandel gering halten möchte, weil mir das einfach sehr unangenehm ist, dazu beizutragen. Und andererseits hat es aber auch was damit zu tun, und das ist das, warum ich so dafür plädiere, dass man das immer mehr machen sollte, auf der Erde zu reisen. Man bekommt einfach wieder ein wirkliches Verständnis für Distanzen und für den geografischen Zusammenhang zwischen Ländern. Man sieht, wenn man da aus dem Fenster im Bus guckt, man sieht, wie sich die Landschaft verändert, wie sich das Aussehen der Menschen verändert. Man hört unterschiedliche Sprachen, man nimmt unterschiedliche Gerüche wahr an den Stopps und so. Und ich kann einfach jetzt irgendwie so, ich hab wirklich ein Gefühl, wo Georgien ist, weil ich dorthin gefahren bin und alle Länder und am Schwarzen Meer entlang halt erlebt habe. Zwar im Durchreisen, aber trotzdem war das einfach ein ganz integraler Bestandteil des Abenteuers. Also für mich ist das, diese Anreise und auch die Rückreise dann übers Schwarze Meer mit dem Schiff, definitiv einfach Teile, die, es ist ein Teil des Abenteuers. Man sagt ja auch eine Reise, und die Reise ist, man sagt ja nicht, ich fahre in das Ziel, sondern man sagt, ich mache eine Reise, und da gehört natürlich die Reise dazu.
Ja, absolut. Braucht natürlich halt auch extrem mehr Zeit.
Na, das ist eben die Frage. Also wenn es für mich offensichtlich Teil der Reise ist, dann ist es nicht mehr Zeit, sondern dann ist es Teil der Reise. Wenn ich es so denke, wie wir uns angewohnt haben, Reisen zu denken, nämlich ich nehme den kürzesten Flug, dann schon. Aber so war es für mich nicht. Also ich war diese 2 Monate unterwegs, und da gehört dieser Anteil der Reise, also das Hingelangen, einfach ganz klar dazu. Und deswegen ist es für mich keine Zeitdefinition. Ich verstehe, worauf du raus willst, wenn man jetzt irgendwie nur 1 oder 2 Wochen hat. Dann überlegt man sich das vielleicht, fahre ich da irgendwie 3 Tage und hin und 3 Tage zurück. Ich würde sagen, ja, weil die Reise an sich ist einfach Teil des Abenteuers.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Also, dass man das einfach integral plant und macht und darauf ausführt.
Hat. Also, und dann halt eben, dann übernachtet man halt mal eine Nacht in Istanbul und schaut sich Istanbul an. Ist doch cool. Kann man sonst nicht.
Ja, absolut. Du bist viel naja, ist ja auch Teil des ganzen Buches, also die, durch diesen Kaukasus gewandert und geritten und gefahren und erlebt. Und es gibt so unglaublich viele Geschichten in deinem Buch, die man alle nicht in einem Podcast kurz ansprechen kann und auch soll, weil dafür gibt es halt eben das Buch. Aber was ist so dein Highlight? Kannst du das irgendwie herausbrechen aus diesen vielen Erlebnissen, die du gehabt hast? Was auch ein bisschen schwer manchmal ist, verstehe ich, aber vielleicht kannst du es ja.
Ja, also so wie du schon quasi selbst auch gesagt hast, so das Highlight gibt's nicht, weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene Highlights, aber ich denke jetzt gerade an eine sehr, sehr schöne Situation in Dat Lo. Das ist ein kleines Bergdorf in der Nähe von Omalo in Tuschetien, also in dem Landesteil Tuschetien. Bin ich morgens aufgewacht und es gab die Vorbereitung für ein großes Volksfest in dem Ort und da saßen lauter Leute vor dem Fenster von dem Gästehaus, in dem ich geschlafen habe, und haben Gemüse geschält. Und dann hat sich Salome, die Gastgeberin, dazugesetzt und ihre Schwester hat eine Panduri, das ist so eine Art Laute oder Gitarre, ausgepackt und Salome hat gesungen und es war so unfassbar schön, weil wie sie gesungen hat, sich halt so total da eingefügt hat. Und ich glaube, das, was den Moment so besonders gemacht hat, war, dass wir als Touristen, die da waren, das war nicht Folklore für uns. Und das ist ja was man ganz oft erlebt, dass das, was irgendwie eigentlich ursprünglich mal einheimische Tradition war, eigentlich gar nicht mehr so viel praktiziert wird. Aber wenn es dann für Touristen nutzbar gemacht werden kann, dann zieht man sich halt wieder die traditionelle Kleidung an oder singt die traditionellen Lieder oder tanzt die traditionellen Tänze und so. Und das war in dem Fall halt überhaupt nicht so, sondern die haben halt ihr Ding gemacht, weil sie sich auf dieses Fest vorbereitet haben, was ihr Fest ist. Und wir durften da dabei sein und wir durften das miterleben. Und es war sehr, sehr schön, weil es so eine Art von Privileg war. Wir haben da nicht gestört, aber wir haben auch nicht, es war auch ganz klar, dass wir nicht dazugehören. Und das hat sich sehr natürlich und richtig angefühlt.
Diese Offenheit dieser Menschen, die hast du ja in mehreren Teilen deines Buchs wirklich angesprochen, wie herzlich sie alle gewesen sind, wie offen sie euch empfangen haben. Und trotzdem ist mir ein Teil hängen geblieben, der nicht so dolle war. Und das war bei einem Kloster, wo ihr auf Mönche gestoßen seid. Da warst du mit Franzi unterwegs, die halt in Tiflis arbeitet, eine Deutsche. Und kannst du mal vielleicht noch mal erklären, was da passiert ist? Und ist das auch der schlimmste Teil gewesen? Also wenn wir gerade von einem Highlight gesprochen haben, dass das vielleicht so der Tiefpunkt der Reise gewesen ist, wo man so denkt, so hey, warum sind die denn auf einmal so drauf?
Ja, also das war einer, es gibt noch einen anderen, den kann ich auch noch kurz erzählen, aber also die Situation hier war einfach so, dass es gibt in Georgien viel orthodoxes Christentum und Anhänger des orthodoxen Christentums und wir waren hier an einem Kloster und sind quasi aus Versehen einen Weg um das Kloster rumgegangen, den man anscheinend nicht gehen durfte und dann stand da so ein Ordensbruder auf dem Balkon und hat so ksch gemacht zu uns. Also so hat so versucht, uns so zu verscheuchen, als wären wir irgendwelche Tiere. Und es war sehr feindselig und sehr, also das galt uns einfach als Frauen. Also wir dürfen da nicht sein als Frauen. Und das ist so, also Franzi und ich haben dann beide irgendwie so festgestellt, dass wir das selber immer so dachten, so ja, in anderen Religionen ist das so, aber irgendwie so, das Christentum ist ja vielleicht nicht so. Und wir wussten zwar, dass das nicht stimmt, aber es war trotzdem schockierend, diesen sehr drastischen Beweis davon zu erleben und so respektlos behandelt zu werden. So. Und das war einfach sehr unangenehm. Und solche Situationen erlebt man schon immer mal wieder, gerade im Kontext von diesem orthodoxen Verhalten dort von Männern, die halt eine ganz klare Hierarchie haben und ganz klar sagen, so hier, Frauen haben hier nichts verloren. So.
Also das ist alles Männer, die halt von einer Frau entstammen und vermutlich von einer Frau aufgezogen worden sind.
Ja, genau. Also das war ja auch das, wo ich dann mich im Nachhinein geärgert habe, dass mir das nicht gelungen ist, so schlagfertig zu reagieren und zu sagen, auch du, also Das hätte er eh nicht verstanden, wenn ich das auf Deutsch oder Englisch gesagt hätte, aber auch du wurdest von einer Frau geboren. Das ist ja eigentlich das, was man dann sagen muss, so hey, hab mal ein bisschen Respekt. So, also das, wir gehören irgendwie alle zusammen. Naja.
Ja.
Und die andere Situation war, die schildere ich gar nicht so genau. Ich mache ja auch so ein paar Sprünge im Buch, weil das Buch sowieso schon sehr lang ist und manche Geschichten habe ich auch ausgelassen. Aber eine sehr unangenehme Geschichte war ein Pferdeguide, mit dem ich, den ich eigentlich für mehrere Tage gebucht hatte, der so sturzbetrunken war die ganze Zeit, dass ich ihn nach 2 Tagen, also ich habe dann immer gedacht, so ja, vielleicht wird es noch oder so, aber den musste ich einfach feuern. Und das ist tatsächlich auch ein großes und unangenehmes Problem in Georgien, dass Alkoholismus sehr verbreitet ist. Und das fand ich immer sehr traurig, weil es ein Land mit unfassbar viel Potenzial ist und so tollen Menschen und gleichzeitig eben aber in bestimmten Fällen halt, ja, also gerade die jungen Männer sich halt einfach komplett wegschießen. Und für mich war das dann einfach problematisch, weil ich nicht mehr wusste, ob der irgendwie verantwortungsvoll ansprechbar ist, weil er so betrunken war.
Ja, das ist, ich glaube, das ist allgemein ein großes Problem, oder? Dieser tolerierte Alkoholismus. Du hast einen Teil oder du hast etwas angesprochen im Buch auf dieser in Anführungsstrichen Death Road, die von dieser BBC-Reportage wohl auch so dramatisch rübergebracht worden ist, obwohl sie nicht ganz so schlimm ist. Aber jedes Mal, wenn da mal ein Unfall passiert und ein Auto irgendwie die Klippe runterstürzt, dann wird da halt ein Kreuz hingestellt und dazu halt der Schnaps. Und dann muss man halt anhalten und halt nochmal mehr trinken. Und dann wiederholt sich halt eben dieser Teufelskreis.
Ja, das ist ein bisschen absurde Art, um irgendwie auf die Verstorbenen zu trinken, die dort wegen Alkohol am Steuer irgendwelche Straßen abgestürzt sind, indem man sich hinstellt und nochmal Schnaps auf sie trinkt. Und es werden ja immer mehr. Also es ist wirklich, ja. Aber hey, es ist total absurd, aber das ist halt auch Georgien. Also so, das ist, klingt so blöd, aber es ist halt auch einfach, ja,
ist
kein
so.
Land. Irgendwie nur toll und das sind Sachen, die finde ich total traurig und total doof, aber es ist halt, ist so, genau. Ich glaube, man muss an ganz vielen Stellen, muss man bei Georgien einfach sagen, ist so.
Ja, ja, ich glaube, also als Reisender empfinde ich das allgemein, ist so. Also ich meine, man muss nicht immer alles gut heißen, wie es in anderen Ländern ist, aber es ist halt in Deutschland auch einfach so, ist so. Genau. Wir können keine modernen Technologien, wir können keine Digitalisierung. Ist so.
Ja, die Deutsche Bahn hat immer Verspätung. Ist so.
Ist so. 5 Minuten ist noch pünktlich. Ist so. So, der Japaner denkt sich auch nur so, Alter, wie kann man nur in Europa reisen? Wie kann man nur in Deutschland reisen?
Die sind doch so pünktlich. Hä?
Genau. Ist so. Also deswegen ist das einfach bei Reisen, ist so. Es wäre eigentlich ein sehr, sehr guter Titel für einen Podcast, für einen Reisepodcast.
Habe ich auch.
Vielleicht möchte das einfach irgendwer übernehmen und einen weiteren Reisepodcast starten. Finde ich sehr gut. Ja. Wir beide haben das Copyright.
Wir haben das Copyright, genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich möchte dann der erste Gast in diesem Podcast sein.
Wilde Tiere sind für mich immer ein großes Thema. Ich liebe wilde Tiere. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs und Georgien ist ein sehr wildes Land. Bären gibt es sehr, sehr viele. Hast du welche gesehen?
Ich hätte so gerne, aber ich habe leider keine gesehen. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob sehr, sehr viele, also ich glaube, es gibt tatsächlich im nördlicheren Bereich wahrscheinlich noch mehr, also auf der russischen Seite des großen Kaukasus. Aber ich habe leider keine gesehen. Es gibt so, die Bären im Kaukasus sind tatsächlich das Einzige, was kleiner ist als sonst so. Im Kaukasus ist sonst, Gewitter ist größer, Berge sind höher und so weiter. Die Bären sind kleiner. Es sind kleinere Braunbären und die sind halt sehr, sehr schüchtern. Und deswegen wurde mir diese Begegnung leider verwehrt. Aber ich habe ein paar Leute getroffen, die welche gesehen haben und die fanden das auch immer ganz schön.
Also es ist jetzt, das muss schon so ziemlich cool sein.
Story. Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber gibt es noch weitere Tiere, also so Gämse oder, du hast ein Reh gesehen, daran erinnere ich mich, dass das neben dir stand, während du deinen improvisierten Schreibtisch daran gearbeitet hast.
Ja, was habe ich denn noch? Ich hab eigentlich schon so ein paar Tiere gesehen, aber muss mal überlegen, was war denn da so? Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen fies, ne? Aber das Tier, was für mich diese Reise halt am stärksten geprägt hat, sind einfach die Pferde. Ja. Weil es sind keine wilden Tiere, aber ich war viel mit Pferden unterwegs und ich habe das so genossen. Die sind so, es ist so ein unfassbar schönes Tier und so riecht so gut. Und ich bin jetzt überhaupt nicht, also ich war auch früher gar nicht so ein Pferdemädchen. Ich fand Reiten immer irgendwie ganz cool, aber ich habe da nie, hab das nie besonders viel gemacht und es hat sich einfach sehr richtig und natürlich angefühlt, sich mit Pferden im Kaukasus zu bewegen. Es war so ein bisschen wie im Grand Canyon, war ich mit Holzbooten unterwegs und das war dort so die natürlichste Fortbewegungsform. Und im Kaukasus ist es definitiv ein Pferd, wenn man nicht zu Fuß.
Aber du konntest vorher reiten. Das war jetzt irgendwie keine Überraschung.
Ich konnte vorher reiten, aber ich bin jetzt keine besonders gute Reiterin oder sowas. Also ich glaube, es war auch jetzt nicht so, man hat immer dann einen Pferdeguide dabei, also wenn man die Pferde nicht alleine reiten darf. Und die sind auch alle recht zahm. So.
Aber ist jetzt nicht so, dass du, weil du hattest ja einen Plan C, D, E, waren Pferde ja schon irgendwie so mit einkalkuliert. Es ist aber nicht so, dass du vorher noch irgendwie Reitunterricht genommen hast für den Fall der Fälle, falls du es brauchst.
Nee, also ich glaube, dafür haben dann meine Reitskills doch noch gereicht,
die ich vorher hatte. Also grundsätzlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wenn du in den Bergen unterwegs bist, dann bist du ja meistens eh nur im Schritt unterwegs.
Genau, also es gab schon Passagen, da hätte man irgendwie galoppieren können, aber das habe ich nicht gemacht wegen der Erschütterung. Das hätte sich für mich nicht richtig angefühlt im schwangeren Zustand.
Ah, das kommt natürlich auch dazu, klar.
War eh schön, auch langsam unterwegs zu sein. Man ist ja trotzdem dann auf dem Pferd immer noch schneller, als wenn ich jetzt schwanger zu Fuß unterwegs bin. Weil ich halt die Möglichkeit hatte, vom Pferderücken aus alles total tief auf mich wirken zu lassen. Und das ist einfach ganz schön, ja.
Ja, total. Ein großer Teil, und dann schließen wir die Folge auch ab. Ich fand das bisher also wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Essen ist in Georgien auch ein ganz großer Teil des Lebens.
Ja.
Und wir haben gerade auch natürlich über das Trinken gesprochen, was auch ein sehr großer Teil des Lebens vor Ort ist, an dem du nicht teilnehmen konntest wegen der Schwangerschaft. Aber wie ist das mit dem Essen? Also was gibt es dort zu essen? Wie kann man sich das vorstellen? Konntest du auch alles essen?
Ja, also ich war so ein bisschen vorsichtig, so typisch deutsch mit Rohmilchkäse und so. Und es ist natürlich alles Rohmilchkäse, was du in den Bergdörfern bekommst. Also da gibt es keinen Pasteurisierungsprozess. So. Aber ansonsten habe ich eigentlich schon so ziemlich alles gegessen. Und es ist unterschiedlich. Es ist insgesamt gerade ein bisschen weiter unten unfassbar lecker, weil mit sehr, sehr viel frischem Gemüse gearbeitet wird, was so gut schmeckt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben solche Tomaten und Gurken gegessen wie in Georgien. Also es ist wirklich sehr gut. Und es ist so wie überall, je weiter hoch man kommt, umso einfacher wird's. Und irgendwann gibt's dann eigentlich nur noch so diese Chinkali, heißen die. Die sind schon auch lecker, wenn man das so ein, zweimal isst. Aber irgendwann hat man dann auch genug davon. Das sind so, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so sehr, sehr große Cannelloni. Also mit Füllung versehene Teigtaschen. Und die sind halt sehr massiv und sehr schwer und auch, deshalb jetzt nicht so das, was ich immer essen will. Und das andere, also eigentlich so der absolute Klassiker, ist Khachapuri. Das ist so ein Käse mit Brot drin, was aber eben sehr hoch erhitzt wird. Deswegen habe ich mich das dann schon irgendwann getraut zu essen. Ist auch sehr fettig und sehr, kohlenhydratreich, aber auch ziemlich lecker. Und alles, wo halt dann irgendwie wirklich gekocht wird, also wenn man irgendwo ist, wo wirklich die Familie richtig kocht, dann ist es halt unglaublich gut und total lecker gewürzt und sehr, sehr vielfältig und vor allem immer wahnsinnig viel. Also diese Supras, das sind diese Festessen in Georgien, da biegt sich der Tisch vor lauter verschiedenen Köstlichkeiten.
Ja. Also ich meine, als ich gelesen habe, hat sich's sehr, sehr gut angehört und wie gesagt, also man merkt halt, wie wichtig diese Mahlzeiten halt eben auch sind für die Menschen vor Ort und dass man einfach zusammenkommt und dieses Familiäre halt eben auch lebt, was ja in diesen Guesthouses oftmals gelebt wird,
ja,
wenn man halt an das Richtige gerät. Und ich habe mir hier hingeschrieben, das höchste Dorf Europas. Und dann komme ich auf die nächste Frage, die mir gerade noch zum Schluss eingefallen ist. Thema Europa. Du hast am Anfang deines Buches das ein bisschen so thematisiert und die Leute gefragt, wie sie sich sehen. Ist Georgien Teil Europas? Und du hast geschrieben, dass halt zum Beispiel bei den Polizeiwachen überall die europäische oder die Flagge der EU ist, zu sehen ist, neben der georgischen. So nach deiner Reise, wie würdest du das denn so einschätzen und was waren die Antworten der Leute?
Naja, die Zivilbevölkerung, da waren eigentlich fast, ja, da haben eigentlich alle gesagt, natürlich sind sie Teil von Europa. Und ich empfinde das auch so. Ich empfinde das Land als ein, also Georgien jetzt als ein sehr europäisches Land. Aber es ist schon so, dass natürlich einerseits die lange Zeit in der Sowjetunion definitiv Spuren hinterlassen hat, wie in jedem ehemals sowjetischen Land. Und es schon auch einfach Probleme gibt, die auch in Georgien politischerweise noch angegangen werden müssen wahrscheinlich. Aber insgesamt ist Georgien definitiv Europa für mich, würde ich sagen. Und die Menschen auch. Und ich finde, ja, also gerade in der aktuellen Situation noch mal mehr, fände ich das wirklich gut und richtig, wenn Georgien Teil der EU werden kann. Aber ich bin da auch nicht tief genug in den verschiedenen Prozessen und so drin, um da wirklich irgendwie eine fundierte Aussage dazu treffen zu können. Aber so gefühlt wäre das für mich ein klares Ja.
Ja, da ist ja auch natürlich, da ist auch einer dieser großen Reibungen gerade aktuell auch mit Russland. Russland hat da, führt da auch seit Jahren verschiedene Geschichten, die alle nicht rechtens sind. Ne? Annexion gab es da auch, wie es zum Beispiel früher auch in der Ukraine war. Putin ist gerade ein bisschen zu sehr mit der Ukraine beschäftigt, bevor er da weitermacht. Aber es ist eigentlich ziemlich sicher, dass er halt noch irgendwie links und rechts noch weitermachen wird. Und das ist halt eben schon sehr krass. Also du hast ja auch die ein oder andere, du hast keine direkten Erfahrungen gemacht, weil die Grenzregionen ja immer abgesperrt gewesen sind. 10 Kilometer vorher, wenn ich mich richtig erinnere, war immer so ein
Checkpoint,
wo du nicht weiter durftest oder beziehungsweise nur für kurze Zeit drüber warst. Aber das ist schon auch irgendwie präsent und Putin und Russland sind da nicht so ganz gerne gesehen.
Nö, und jetzt glaube ich noch sehr viel weniger, wenn ich das so höre von meinen Freunden in Georgien.
Ja, weil sie halt natürlich auch einfach sehen, wozu der in der Lage ist und was da jetzt einfach noch kommen kann. Also es ist
Ich meine, jetzt fliehen die ganzen russischen Männer nach Georgien und Georgien geht es wirtschaftlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gut und das Verhalten von vielen Russland in Georgien ist halt immer noch auch geprägt von vielen Russen in Georgien ist immer noch geprägt von ihrem bisschen dem Status, dass sie mal Chefs waren. Und das merkt, also die Erfahrungen, die ich hatte mit Russen in Georgien, waren nicht so angenehm, weil die sich wahnsinnig arrogant verhalten haben. Und
ja, ich erinnere mich an eine
Szene. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich ist es jetzt, also der Ukraine-Krieg ist nach meiner Zeit dort ausgebrochen und ich bin eben nicht jetzt dort, sondern ich war damals dort und da war das noch nicht passiert. Und es gibt viele Georgier, die ein sehr kritisches Verhältnis zu Russland haben und das kann ich auch nachvollziehen, aber es gibt eben auch andere Georgier, Georgierinnen, die das nicht haben. Und ich glaube, es ist komplex, es ist nicht
so. Ja, das ist ja das Politische. Also wir sind, also das ist, wird mir manchmal auch ein bisschen so hinterhergerufen, dass wir hier über die Politik nicht so ganz besprechen. Wir sind hier ein Reisepodcast und darum soll es eigentlich auch gehen. Wir sprechen über die Reise. Ich habe es jetzt gerade ganz kurz mal angesprochen, weil ich es ganz interessant finde, vor allem in dem aktuellen Kontext. Aber ich verstehe und ich sehe es auch so, dass es einfach viel zu komplex ist, um es mal eben kurz anzusprechen.
Lässt sich auch nicht wegdenken, wenn man in so ein Land reist. Und ich finde es ultra wichtig, dass wenn man in so ein Land reist, egal in welches Land, dass man sich mit den politischen Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzt und dass man sich das anschaut. Und so ein bisschen so ein Teaser dafür gebe ich ja in meinem Buch schon auch. Und ich habe auch hinten eine Literaturliste, wo ich sage, hier lest euch das noch durch. Weil sich das einfach lohnt, sich das genau anzuschauen, weil man mit einem anderen Verständnis unterwegs ist. Aber ich finde es immer sehr, also war deswegen jetzt auch so ein bisschen kürzer angebunden, weil ich finde es super schwierig, wenn ich jetzt in dieser Situation eine Aussage dazu mache, wie es den Georgiern geht, weil ich eben jetzt nicht dort bin.
Ja, verstehe ich total. Kurze Rückreise. Du hast die Rückreise ähnlich gestaltet wie die Hinreise. Ihr seid mit der Fähre über das Schwarze Meer gefahren. Wie seid ihr gereist?
Das war echt cool. Wir sind, es war keine Fähre, es war so ein riesiges Frachtschiff, also ein Versorgungsschiff. Das ist, muss man sich jetzt wirklich ein bisschen anders vorstellen als so ein Luxusliner. Also eigentlich waren da vor allem LKWs drauf. Ja, eben Güter, die transportiert wurden von Georgien dann nach in die Ukraine. Wir sind von Poti aus gestartet. Das ist ein sehr großer Hafen am Schwarzen Meer auf der georgischen Westküste und sind dann in 2,5 Tagen nach Odessa gefahren und sind dann von Odessa aus mit dem Zug weiter nach Lviv und von Lviv nach Wien und von Wien dann zurück zu uns Richtung Kufstein. Und ja, natürlich, also auch dieser Anteil der Reise ist natürlich jetzt gerade jetzt für uns oder für mich seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine auch was, ja, ich habe das Gefühl, ich denke nochmal ein bisschen anders darüber nach, weil ich immer mal wieder zum Beispiel an Leute denke, denen ich dort begegnet bin auf der Rückreise, also in Odessa, aber vor allem auch in Lviv, wo wir sowas Bescheuertes wie wir haben irgendwie auf einem Markt Socken gekauft oder keine Ahnung und dann frage ich mich halt, wie geht's denen jetzt? Wo sind die? Was machen die? So leben die noch? Und auch hier vielleicht wieder ein Plädoyer für so eine Art zu reisen, weil ich einfach eine ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich ein bisschen eine andere Verbindung habe dazu, was es bedeutet, in Georgien zu sein und eben was da dazwischen liegt, weil die Rückreiseroute war ja eine andere als die Hinreise und eben diese paar Tage oder ja, waren ja 2 Tage in der Ukraine, haben mir das schon auch ein bisschen näher gebracht, das Land. So.
Ja, man hat auf jeden Fall, also auf jeden Fall einen Eindruck vom Ganzen bekommen. Genau. Und ja. Und dann wart ihr zurück in Wien beziehungsweise zu Hause und jetzt hast du ein Buch herausgebracht, letzte Woche erfolgreich erschienen und jetzt geht's in die Veranstaltungen beziehungsweise Vorträge, die demnächst starten. Gibt's eine Deutschlandtour?
Ja, ich freue mich da sehr drauf, die ist im Frühjahr. Also es gibt jetzt erstmal am Freitag, den 7. eine Buchpremiere in München bei Globetrotter um 20.30 Uhr. Und dann gibt es im Frühjahr eine große Tour durch die deutschen Globetrotter-Filialen und hoffentlich dann auch noch an ein paar anderen Orten. Die Daten stehen alle auf meiner Website. Da kann man angucken, wann die sind, wenn jemand vorbeikommen möchte.
Sehr, sehr cool. Vielleicht ist der eine oder andere Off the Path Podcast-Hörer ja auch mit dabei. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen, dass du ja mit mir und uns deine Reise und dein Buch geteilt hast. Und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Tour und ja, für die Zukunft.
Vielen, vielen Dank. Bis dann. Danke fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss.
Wieder einmal eine tolle Folge. Das Buch zur Folge findet ihr in den Shownotes verlinkt. Das heißt Wilde Berge, weites Land und ist im Malek Verlag erschienen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf unser anstehendes Abenteuer im Januar hinweisen. Es sind noch einige Plätze frei und wir haben aktuell ein tolles Angebot. Ihr könnt 150 Euro auf unser Winterabenteuer in Finnisch Lappland sparen. 3 Tage und 2 Nächte Hundeschlitten-Safari im Wald von Lappland ohne fließend Wasser oder Strom. Wir verbringen da wirklich eine sehr, sehr geile Zeit in Hütten, total remote, müssen uns das Wasser aus Wasserlöchern selber holen, müssen die Eisschicht erstmal abkratzen und einschlagen. Es wird extrem cool. Was machen wir sonst? Eine Schneemobiltour. Wir werden vom Flughafen mit Schneemobilen abgeholt und müssen dann erstmal 20, 30 Kilometer in unser Hotel fahren. Wir machen Schneeschuhwanderungen. Wir werden hoffentlich Nordlichter sehen und viel, viel mehr. Das wird eine geniale Woche im Norden Finnlands und alle Infos findet ihr auf unserer Seite. Und mit dem Code Finnland150 wird euch der Betrag bei der Anzahlung abgezogen. Egal ob alleine, als Paar oder Freunde, wir haben in beiden Gruppen noch ein paar Plätze frei. Und nächste Woche geht es auch hier im Podcast in den hohen Norden. Allerdings nicht nach Finnland, sondern auf die andere Seite, nach Norwegen. Ich spreche mit Laura und Henrik. Sie haben einen Winter weit im Norden Norwegens verbracht und haben sich zu Hundeschlittenführern ausbilden lassen. wie so ein kompletter Winter im Dunkeln ist und dass es gar nicht so dunkel wird dank des vielen Schnees, erfahrt ihr ab nächster Woche Dienstag im Podcast oder wer mag, ab Sonntag auf Patreon. Passt auf euch auf und bis nächste Woche.